Nach der Schule erstmal ins Ausland. Neue Menschen und Kulturen kennenlernen. Aber auch sich selbst neu kennenlernen. Dinge ausprobieren, Sprachkenntnisse vertiefen, Abstand zum eigenen Zuhause bekommen. Viele junge Menschen reizt der Gedanke, ein paar Monate im Ausland zu verbringen und dabei etwas Sinnvolles zu tun. Genau dafür gibt es den Internationalen Freiwilligendienst. Heute spreche ich mit drei Menschen, die dieses Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven kennen. Anastasia kommt aus Russland und macht gerade hier ihr freiwilliges soziales Jahr in Deutschland, und zwar an einer Schule. Clara war ein Jahr in Tel Aviv und hat dort in einer Reha-Einrichtung gearbeitet. Und Klaus wohnt in Köln und er unterstützt Freiwillige aus dem Ausland, die hier ankommen, er hilft ihnen bei Behördengängen und ist manchmal auch sowas wie so ein Vaterersatz. Das Gespräch mit den dreien war super lebendig, spannend, ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Machen. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Schön, dass ihr heute da seid.
Wir freuen uns auch, ja. Oder ich freue mich, dass ich hier sein darf, weil ich zum ersten Mal sowas mache, einen Podcast daran teilnehme und ja, das ganz spannend finde.
Ja, super. Ja, ich finde es auch sehr spannend, weil ich es sehr spannend finde, was ihr macht oder gemacht habt teilweise. Deswegen, ich würde auch direkt anfangen mit Clara. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu machen, ins Ausland zu gehen für ein Jahr und was waren deine Beweggründe?
Ich habe mich damals noch in der Schule dazu entschieden, weil es mich gereizt hat, mal woanders zu leben. Also bis dahin hatte ich natürlich zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Mhm. Und ja, ich wollte raus in die Welt. Irgendwann, als es dann fast losging, hatte ich fast ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Dann war ich doch sehr nervös. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen. Und
okay, also da war dieser Wunsch, ins Ausland zu gehen, so ein bisschen die Welt kennenzulernen. Das haben ja, denke ich mal, viele Leute, gerade wenn man so am Ende der Schulzeit ist. Aber dann zu sagen, jetzt macht man was Soziales, also so irgendwie sich dazu engagieren, wie kam es dazu?
Also erstmal wusste ich noch nicht, wo ich unbedingt hin will mit Ausbildung oder Studium. Und ich bin schon immer gern mit Menschen zusammen gewesen. Und ja, da kam mir die Tätigkeit irgendwie ganz gelegen. Ich war ja dann in einem Reha-Zentrum. Ja, und ich hatte auch den Wunsch, irgendwie nicht als Reise woanders hinzufahren, weil das hatte ich dann doch schon mal erlebt, auch dann mit Freunden, sondern es war dann halt für mich auch irgendwie die Möglichkeit, das zu kombinieren, so meinen Wunsch mit Menschen was zu machen und auch wirklich mal woanders ein Zuhause haben und da auch leben.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, Reisen, genau wie du gesagt hast, das kennen wir alle, aber da lernt man natürlich die Menschen und die Kultur anders kennen. Und jetzt das Reiseziel sozusagen bei dir, Israel, wie kam es dann dazu?
Also um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mich erst für Griechenland beworben. Das war sogar auch eine Radiostation. Okay. Also das war ein bisschen mehr auch in der EU eingebunden. Also da ging es auch um europäische Themen und so. Das fand ich super interessant. Es war halt weniger sozial, obwohl das auch viel mit so Kampagnen waren auf der Straße und so.
Das heißt, du bist politisch interessiert und hast gesagt, so hier Europa, ich bin dabei, ich möchte nach Griechenland und da so ein bisschen was in den Medien machen. Das waren so deine Interessen, sag ich mal. Nehme ich mal an, denke ich mal.
Ja, das war auf jeden Fall, also das Projekt hat mich fast noch mehr gereizt, muss ich sagen. Aber es gab dann eben verschiedene Bewerbungsrunden und die waren schon voll. Die haben schon zwei andere Freiwillige genommen, auch aus Köln. Und dann habe ich in der zweiten Bewerbungsrunde, weil ich in der Schule Austausch gemacht habe nach Israel. Damals war ich allerdings in einer arabischen Familie, auf dem Land her, also im Norden Israels, in den Bergen. Und Tel Aviv kannte ich eigentlich noch gar nicht. Aber ich fand Israel, als ich da, das waren nur 10 Tage bei diesem Austausch, aber ich fand es super spannend und hat mich total gereizt und deswegen war das dann auch meine Zweitwahl quasi. Und das Projekt fand ich auch total schön. Also es hat mich von den Interessen her nicht ganz so gereizt, weil ich wusste, ich will nicht unbedingt was Medizinisches machen. Aber die Tätigkeit an sich war im Krankenhaus aber sowieso eher sozial. Deswegen hat das dann gut gepasst für mich.
Okay, also
Ein Schüleraustausch hat ja jeder von uns auch schon mal wahrscheinlich gemacht, aber Israel, ich vermute nicht, dass du wegen der Sprache dahin gekommen bist, sondern wahrscheinlich war es ein kultureller Austausch, nehme ich mal an.
Ja, ja, also in dieser schulische Austausch, das war so ein bisschen im Rahmen der Völkerverständigung, das war, stand so da drüber. Ja. Am Ende waren wir natürlich alle einfach Schüler und haben uns gut verstanden, ja, irgendwie. Aber es war halt so angelegt, dass das 8 arabische Schüler waren, also aus einem arabischen Dorf. Mhm. Und 8 jüdische Israelis, aber die haben, also die arabische Bevölkerung, die in Israel lebt, ist ja auch israelisch, hat halt einen anderen kulturellen Background. Und weil diese, ja, gerade wenn die Menschen auf dem Dorf leben, diese zwei, ja, Communities nicht so oft aufeinandertreffen, war dieser Austausch eben so angelegt, dass die Austauschschüler aus Deutschland dann das quasi verbinden.
Ah, okay, super. Und klingt sehr spannend. Und da hast du dann sozusagen gemerkt, dass das, das Land ist spannend, die Leute irgendwie haben dich fasziniert. Und das war dann sozusagen auch der Ausschlag, dass, zu sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, das auch nochmal längerfristig zu machen.
Ja, dort zu leben, ja.
Okay. Und genau, jetzt hast du gerade schon gesagt, das Projekt war jetzt an sich nicht so dein Favorite. Aber was hast du denn da gemacht? Reha im Krankenhaus, waren das eine bestimmte, also waren das junge Menschen, alte Menschen? Genau, nimm uns mal mit rein, was du da so machen durftest.
Also tatsächlich war quasi die Patientengruppe sehr gemischt. Mhm. Reha ist natürlich, das sind dann meistens Gelenksachen gewesen, die die Patienten hatten vorher. Die sind bei uns aber nicht operiert worden, sondern halt klassisch Reha ist nach dem Krankenhaus. Sind dann zu uns gekommen. Wir hatten 2 Stationen mit Senioren eigentlich ausschließlich. Die eine davon war auch meine Lieblingsstation. Okay. Und die hatten meistens so Sachen wie Schlaganfälle oder, okay, Herzinfarkt. Ja. Und danach eben mussten die wieder langsam in die Bewegung kommen und, mhm, so. Und dann hatten wir aber auch jüngere Stationen. Also einmal so das Alter meiner Elterngeneration, also ich würde sagen 40 bis 55. Mhm. Und dann hatten wir aber auch noch eine Station mit jüngeren Menschen. Also das war eigentlich von 16, ich glaube, der Jüngste, den wir hatten in der Zeit, wo ich da war, der war tatsächlich 16 bis 40. Das waren dann meistens, hatten die Unfälle oder Sportunfälle, ja, okay, halt heftige Sportunfälle. Mhm. Genau, und dann gab es halt neben diesen Stationen, wo die Patienten übernachtet oder gelebt haben, die Therapieangebote. Ja. Also Physio größtenteils, aber auch Tikshoret, das ist so Sprachtherapie, mhm, und Gestik, ja, wie, okay, nennt man das nochmal?
Manuelle Therapie wahrscheinlich.
Genau, ja,
ja. Okay. Ja, ja, okay. Das ist ja sehr breit tatsächlich. Und für ein freiwilliges soziales Jahr klingt das jetzt auch ein bisschen fast schon sehr speziell. Muss man da eigentlich was für können? Oder hast du eine Ausbildung dann da vor Ort gemacht? Oder warst du mehr oder weniger so ein bisschen für alles, also Mädchen für alles in Anführungszeichen, dass du dann einfach, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wurde, dann hast du mit angepackt?
Ja, also wie gesagt, das war, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, so, dass ich jetzt nicht irgendwelche physiotherapeutischen Sachen machen konnte oder so. Dafür braucht man eben eine Ausbildung. Aber die Freiwilligen waren dort eigentlich nur dafür da, die Logistik zu managen. Also wir haben die Patienten bei der Station abgeholt und zur Therapie gebracht. Ich war dann im Gym, hieß das, oder Cheder Kosher auf Hebräisch. Da machen die Patienten, haben eigentlich selbstständig Übungen gemacht. Und da war ich eben fest und habe die Patienten dann immer von ihrer Station dorthin gebracht. Okay. Und dann halt gequatscht, gelacht oder auch nicht. Also manche Patienten, denen ging es so schlecht, auch mental manchmal. Da musstest du dann halt ein bisschen einschätzen, wie viel Interaktion und Kontakt die eigentlich wollen. Aber die meisten waren doch sehr offen und haben sich eigentlich immer gefreut, dass wir da waren und dann halt mit denen gequatscht haben. Und in manchen Lücken habe ich dann auch auf Stationen Zeit verbracht. Also habe dann Spiele gespielt oder gemalt, okay, oder, ja, genau. Und morgens habe ich immer Frühstück gemacht. Also ich war im Frühstücksraum und habe die Tablette dann serviert. Da hatte ich auch eine feste Station.
Gar nicht mal unwichtig, wenn man krank ist. Dann ist natürlich Essen oft so ein kleines Highlight auch.
Ich, ja, in der Tat.
Ja. Ja, du hast gerade gesagt, dass du mit den Patienten auch dann gesprochen hast, wenn du sie abgeholt hast. Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, die Sprache. Wie war das denn? Hast du da einen Kurs vorher gemacht oder hast du das im Land selber gemacht oder ging das auf Englisch oder mit Händen und Füßen oder hast du Deutsch gesprochen und einfach nett gelächelt?
Also tatsächlich, bei manchen Patienten konnte ich sogar Deutsch sprechen, weil die dann Jiddisch geredet haben. Also wenn das Juden waren, die ausgewandert sind aus diesem mitteleuropäischen Raum. Oder ich glaube auch manche Juden, die in den USA gelebt haben, da war das manchmal, ist es auch verbreitet in den Communities, dass die dann Jiddisch sprechen. Das klingt so ein bisschen wie Holländisch, so ein bisschen lustig für jemand, der deutschsprachig ist.
Ja.
Und sonst konnten viele in Israel, ich war auch überrascht von dieser Seniorengeneration, konnten ganz viele Englisch, weil das eben ein Einwandererland ist und war. Und zu Beginn sich viele jüdische Menschen nicht auf ihrer eigentlichen Sprache verständigen konnten, bis dann halt Hebräisch Einzug erhalten hat. Und dann habe ich auch einen Sprachkurs machen können. Das hat leider ein bisschen gedauert. Normalerweise macht man den direkt von Beginn an. Aber wegen Corona war das allgemein bei mir alles ein bisschen drunter und drüber mit der Einreise und auch mit diesen ganzen Orga-Sachen, wie jetzt eben dem Sprachkurs. Aber ich habe dann, glaube ich, nach 3-4 Monaten angefangen und dann auch gemerkt, dass es einiges verändert hat. Natürlich davor, man lernt schon ein bisschen was im Umgang einfach, Smalltalk.
Ja.
Aber mit dem Sprachkurs habe ich gemerkt, ich verstehe viel mehr, was um mich herum passiert. Auch zu Beginn, man spürt relativ schnell, die Leute reden jetzt über mich, aber du hast halt kein Wort verstanden, weil es ist ja nicht mehr Europa, also es ist gar nicht verwandt. Mit dem, was wir so kennen.
Absolut, ja. Und dann auch die Zeichen alleine, die Sprache, also zu lesen, ist ja auch schon unmöglich, sage ich mal.
Also Straßenschilder und so. Es war immer Hebräisch, Arabisch, Englisch.
Ah, okay.
Also auch
perfekt.
Mit unseren Buchstaben.
Ah, super, ja. Apropos Sprache, dann gehe ich mal direkt rüber zu Anastasia. Wie ist das denn bei dir? Seit wann bist du denn in Deutschland?
Ich bleibe hier von Januar, vom 1. Januar bis Ende August.
Ah, bis Ende August, okay. Und wie hast du Deutsch gelernt? Schon in Russland oder hier in Deutschland erst?
Ja, ich habe in Russland Deutsch gelernt, in der Partner Goethe-Institut.
Okay.
Und ich habe die Prüfung B1 bestehen.
Bestanden, ja, super. Mhm. Perfekt, ja. Und Deutsch, was sagst du, ist schwierig, oder?
Ja, ich spreche sehr gut Spanisch und für mich Deutsch ist sehr schwierig als Spanisch. Mhm. Deutsche Grammatik ist sehr schwer. Ich kenne viele deutsche Worte, aber ich denke immer, wie Verb im richtigen Platz stehen.
Ja,
eine Katastrophe für mich.
Nein, ich finde, du machst das sehr gut und ich bewundere das auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie einen Satz auf Russisch sprechen könnte, selbst nach langem Training. Also deswegen Kompliment.
Ja, das stimmt, Russisch ist auch sehr schwierig, sehr kompliziert. Aber ich möchte mein Deutsch verbessern. Das ist wichtig für mich. Meine Schwestern sprechen nur auf Deutsch. Aber sie verstehen Russisch, aber sie sprechen nicht auf Russisch.
Ja. Ah, das heißt, du hast auch Verwandte hier in Deutschland schon?
Ja, meine Mutter wohnt in Deutschland schon 10 Jahre, aber andere Bundesland.
Ja, okay. Dann erübrigt sich so ein bisschen die Frage, weil ich wollte gerade fragen, wieso bist du nach Deutschland gekommen, dann auch wegen deiner Mutter, oder?
Ja. Mir gefällt Deutschland und meine Familie ist hier, deshalb fahre ich nach Deutschland.
Ja. Okay.
Und dann die nächste Frage ist natürlich auch bei dir. Was machst du hier? Also was ist deine Aufgabe hier bei deinem freiwilligen sozialen Jahr, bei deinem Freiwilligendienst?
Ich arbeite dreimal pro Woche in der Grundschule und zweimal pro Woche arbeite ich im Jugendzentrum. Meine Aufgabe in der Schule, Grundschule, das ist die Hausaufgabe mit meinen Kindern machen und vorbereite den Tisch für das Essen mit Kindern und spazieren gehen mit ihnen.
Ja.
Und natürlich Spiel spielen, ja, und ja. mit Kindern. Aber im Jugendzentrum habe ich ein bisschen andere Ausgabe, zum Beispiel Kochen mit Kindern, singen, tanzen. Das ist ein bisschen chaotisch und kreativ im Jugendzentrum als in der Grundschule. Aber ich mag mehr in der Grundschule arbeiten. Mir gefällt kleine Kinder. Mhm, okay. Das ist sehr schöne Alt. Sie sind sehr ehrlich, sehr nett. Mhm. Das ist wichtig für mich. Aber Jugendliche ist ein bisschen schwieriger. Sie sind viel streiten und viele andere Probleme haben. Ja.
Ja. Aber ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass natürlich Jugendliche und dann, wenn man auch noch eine andere Sprache und die streiten sich oder ich meine, selbst für jemand aus Deutschland sprechen Jugendliche ja auch eine andere Sprache. Ne? Also, aber ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist.
Ja, das ist schwierig für mich, mit ihnen auf Deutsch kommunizieren, wenn sie streiten. Mhm, ja. Das ist schwierig.
Aber jetzt generell, weil du bist an der Schule und du hilfst bei Hausaufgaben und hilfst Jugendlichen, ist das auch was, wo du sagst, das interessiert dich auch über diesen Freiwilligendienst hinaus? Kannst du dir vorstellen, auch so zum Beispiel Lehrerin zu werden? Oder ist das einfach nur im Moment so, dass du denkst, dass...
Im Moment überlege ich, weil ich soll wählen aus Ausbildung, ja, wählen. Mhm, ja. Aber ich habe der Universität in Russland abgeschlossen. Ja, ja. Ja. Und ich arbeite dort wie Juristin. Okay. Ja, aber in Deutschland das ist sehr schwer, Juristin werden. Mhm. Ja, und mir gefällt mit Kindern arbeiten und mir gefällt mit Tieren arbeiten auch. Okay. Ja, mein Nebenjob in Russland ist Doggy-Sitter.
Ja. Ah, ja, cool.
Schön, mir gefällt sehr Hunde.
Ja.
Aber und Katze auch, die Katze auch.
Ja, ich bin auch, also ich habe zwar selber einen Hund, aber ich habe nichts gegen Katzen. Alle Tiere sind bei mir auch willkommen. Und ich glaube auch, also genau, es ist ja hier auch in Deutschland, das gibt es ja überall, dass man Hunde sitten kann. Ich glaube, das wird überall gesucht. Aber das ist ja krass. Das heißt, du bist eigentlich schon fertig mit deinem Studium und hast jetzt gesagt, ich mache nochmal, möchte nochmal was anderes sehen, anderes Land und auch andere Erfahrungen sammeln.
Ja, ich möchte sehr gerne die Erfahrung sammeln und ich möchte sehr gerne mit neuen Leuten kennenzulernen und mein Deutsch verbessern auch. Mhm. Das ist wichtig für mich. Ja. Mein Hobby ist Fremdsprache kennen.
Ja, lernen. Ja, und du bist ja jetzt, neben dir sitzt ja auch Klaus und ich glaube, ihr habt euch ja auch von Anfang an sozusagen kennengelernt. Das heißt, du kamst hierher, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du hast Familie auch hier, das heißt, du warst jetzt nicht ganz alleine, aber ich denke mal, oder kannst du erzählen, wie so dein Ankommen hier war, auch wie du Klaus kennengelernt hast?
Ja, ich habe mit Klaus kennengelernt und Klaus hilft bei mir viel und wir haben mit ihnen die Anmeldung und meinen Köln-Pass gemacht. Das ist eine wichtige Sache für meinen Freiwilligendienst. Ja. Und das ist gut, wenn ich in andere Land die Hilfe habe. Ja.
Ja. Also da war es gut, dass jemand da war, der so ein bisschen auch diese ganzen Geschichten mit Pass und alles, was man so beim Amt machen muss, dass du das nicht alleine machen musstest.
Ja.
Okay, super. Ja, Klaus, dann gehen wir direkt mal rüber zu dir. Du bist ja hier einer, der sich darum kümmert, wenn Leute aus dem Ausland kommen, denen einfach so ein bisschen vor allem am Start, glaube ich, zu helfen. Und ja, das haben wir jetzt auch gerade schon mitbekommen. Du hilfst auch bei den Gängen zum Amt. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen?
Ich habe die Kölner Freiwilligenagentur, ich glaube, ich bin jetzt 10 Jahre ehrenamtlich da tätig, kennengelernt durch meinen Sohn. Der hat auch einen Freiwilligendienst über die Agentur in Barcelona gemacht und die waren so freundlich, nett, hilfsbereit in der Agentur. Und irgendwann gab es eine Situation, da suchten sie jemanden für oder eine Wohnung für eine Freiwillige und da hatte ich mich dann beworben, ist ja nachher nichts draus geworden, das war egal, weil sie eine andere Wohnung gefunden hatten, aber so kam ich in Kontakt und dann hat man mich gefragt, ob ich jemanden betreuen wollte und dann habe ich gedacht, ja, kann man mal zurückgeben, was der Sohn erfahren hat. Und so bekam ich an Rusiel aus Israel, das war mein erster Freiwilliger, den ich betreut habe. Ja, das war sehr spannend mit ihm. Zudem habe ich immer noch Kontakt. Hin und wieder kommt er mal nach Köln gefahren und besucht mich dann.
Ach echt?
Im letzten Jahr war er mit seiner, mittlerweile ist er verheiratet, mit seiner Frau da und hat mir die stolz vorgestellt. Also irgendwie bleibt so ein Kontakt. Wow. Das ist unterschiedlich.
Das ist aber echt.
Bei einigen ist der Kontakt auch enger, bei anderen.
Ja. Wie lange ist das her mit
Rusiel.
Rusiel. Wie lange ist das her mit ihm?
Das ist, ich meine 2013. Im September ist er hier hingekommen. Fast 10 Jahre.
Wow. Das ist krass, dass sich das so hält.
Schön.
Ja, es hat immer Spaß gemacht. Das ist ja man lernt immer nette Menschen kennen, junge Menschen. Und ja. Mit den einen hat man mehr zu tun, weil sie weniger selbstständig sind oder vielleicht auch einfach zugänglicher mir gegenüber. Andere kommen, habe ich auch erlebt, mit denen habe ich die Behördengänge gemacht und die dann, glaube ich, das ganze Jahr kaum noch gesehen, weil aber ist ja auch in Ordnung. Ja. Das ist ja, sie sollen, wenn sie hier zurechtkommen und Leute kennenlernen, die Anastasia ja auch, dann ist das ja auch gut.
Ja,
und teilweise sind sie auch relativ alt. Ich hatte mal relativ, sag ich mal, einen Freiwilligen aus Georgien. Der war schon 27, der war Jurist und hatte hier seine Freundin. Der muss also nicht so viel mit mir zu tun haben. Aber,
das ist im schon Prinzip, nett. Du bist da, wenn jemand Bedarf hat oder auch Probleme, dann kann man dich anrufen. Du wirkst auch sehr zugänglich. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich jetzt lange überlegt, rufe ich den an, wenn es mir gerade schlecht geht. Das heißt, kann man das auch so sagen, dass du auch manchmal so ein bisschen angerufen wird, wenn denen gerade die Decke auf den Kopf fällt oder so? Oder gab es das eher weniger, dass die Leute?
Das gab es eher weniger. Mhm. Vielleicht haben sie es auch nicht gesagt.
Okay, ja.
Also teilweise war der Kontakt schon sehr eng. Das hatte auch damit zu tun, als meine Kinder noch bei mir zu Hause lebten. Und das war natürlich für Jugendliche aus anderen Ländern auch ein bisschen spannender. Ja. Und wir gehen dann mal durch Köln und trinken ein Kölsch oder was hier so wichtig ist, gehen in Museen und so weiter und so fort. Und ja, das gehört zu den Aufgaben dazu. Das andere ist, dass ich sie in der Regel abhole vom Flughafen. Anastasia kam jetzt schon aus Deutschland angefahren mit dem Zug.
Okay.
Und dann bringe ich sie zu den Einsatzstellen, oder erstmal zur Wohnung, dann zu den Einsatzstellen und so weiter und so fort. Und dann kommen die Behördengänge. Also man hat schon einiges miteinander zu tun.
Alles klar. Also für alle, die sich jetzt wundern im Ton, mein Hund hat sich gerade geschüttelt, der ist gerade, sucht sich gerade einen neuen Platz zum Liegen aus. Genau, dann geht's los mit den Behördengängen. Das ist, denke ich mal, da hast du wahrscheinlich mittlerweile so eine Checkliste, wo du weißt, okay, das und das muss man jetzt regeln und dann.
Ja, das haben wir besprochen. Das ist ja, ich bin ja nicht der einzige Mentor, das sind mehrere, auch ehemalige, die jetzt gar nicht mehr tätig sind als Mentoren. Aber wir treffen uns alle einmal im Monat, alle 6 Wochen, kann man sagen, in einer Projektgruppe, was auch sehr interessant ist, weil das sind sehr nette Menschen, mit denen man dann Kontakt bekommen hat und Kontakt hat. Und da wird dann über alles Mögliche, über Probleme mit Freiwilligen, über Einsatzstellen, Wohnungen und so weiter gesprochen.
Also das heißt, ihr seid im Austausch, man ist auch, selbst wenn man jetzt Mentor ist, wo man ja denken würde, da ist man für andere zuständig, ist man da auch nicht alleine, sondern du bist auch in so einem Netzwerk drin. Und wenn du Fragen und Probleme hast, nehme ich mal an, kannst du auch bei der Freiwilligenagentur anrufen und sagen, hier, ich komme da bei dem Thema nicht mehr weiter, habt ihr da vielleicht einen Tipp oder sowas? Das hört sich gut an, also dass man sozusagen auch gut eingebettet ist.
Das ist man auf jeden Fall in der, das ist auch eine wichtige Sache der Freiwilligenagentur, dieser persönliche Bezug. Ja. Das ist ja auch ein relativ kleiner Agentur, und das heißt, die kennen sich untereinander, die kennen die Freiwilligen.
Sehr familiär.
Und das, okay, wie gesagt, das habe ich ja auch kennengelernt durch meinen Sohn, als er in Spanien war. Und ja. Was machen wir? Wir gehen dann zum Bezirksamt. Das ist das Wichtigste. Erstmal die Anmeldung. Dann ist der Köln-Pass ist auch sehr wichtig. Den beantragen wir dann zusammen. Dann geht es zur Bank, um ein Konto zu eröffnen. Das ist immer ganz schwierig, weil diese Banken wollen dann immer eine Identifikationsnummer. Und hier, die hat aber kein Mensch aus Russland oder aus der Ukraine oder so. Kommen auch schwer dran. Es gibt aber, die Commerzbank machte das ohne, glaube ich. Und dann gibt es so Ausnahmen, wo man dann noch ein Konto kriegt.
Wow, das ist
interessant. Das soll jetzt keine Werbung sein.
Ja, ja, aber das sind so Dinge. Nee, alles gut. Die Commerzbank, keine Ahnung, ist ja auch in Teilen auch ein gutes Unternehmen. Aber auf jeden Fall, das sind ja Dinge, an die man erstmal gar nicht denkt, ne, was da alles noch so dran hängt. Man denkt, man geht ins Ausland und die meisten Sachen funktionieren schon, aber da ist dann doch mehr auch zu tun. Genau, also die Behördengänge sind das eine, aber das andere hast du ja auch schon gesagt, du zeigst auch die Stadt, ihr geht mal in Kölsch trinken und dann wird, ich habe auch so das Gefühl, dann dein Zuhause ist jetzt auch relativ offen, da kann man auch mal vorbeigehen und...
Stimmt, Anastasia war noch nicht da, aber... Ja. Spricht nichts dagegen.
Genau, ja, super. Aber ich glaube auch, da hat man einen guten Einstieg. Clara, wie war das denn bei dir? Gab es da auch so einen Mentor oder warst du erstmal auf dich alleine gestellt? Oder wie war es, als du angekommen bist in Israel?
Also ich war ja dann nicht, meine Organisation in Deutschland war zwar die KFA oder die Kölner Freiwilligenagentur, aber im Ausland, also in Israel, hatten die dann einen Partner. Und ich muss sagen, bei mir war das jetzt nicht so warm oder idyllisch, wie sich das gerade anhört, okay, mit meiner Mentorin. Das hing aber einfach mit der Einsatzstelle zusammen. Mhm. Also bei mir war das halt eine Frau, die quasi im Krankenhaus gearbeitet hat oder im Reha-Zentrum, ja, und für alle Freiwilligen zuständig war. Ah, ja. Und sie war einfach von der Persönlichkeit ein bisschen schrullig, könnte man sagen. Also ich habe dann auf dem Weg zum Flughafen irgendwie geschrieben, ja, ich fliege dann jetzt los, also ich sitze im Flieger und dann, ich glaube, es war 12 Uhr nachts, kam ich dann in Tel Aviv am Flughafen an. Mhm. Dann schrieb sie mir, also ich hatte irgendwie am Abend vor dem Flug geschrieben und dann saß ich im Auto nach Frankfurt zum Flughafen. Dann schrieb sie mir irgendwann zurück, meinte, ja, ich hol da eine andere Freiwillige ab, und dann eine halbe Stunde später, ach nee, doch nicht, du musst mit dem Taxi fahren. Okay, also es war alles nicht so... Ja, weil es auch einfach nicht so organisiert war, aber das ist auch so ein bisschen vielleicht ein israelisches Ding. Ja. Also ich möchte da jetzt, das ist natürlich auch ein Klischee, es gibt auch Menschen, die sehr organisiert und vorausschauend sind dort, aber meine Mentorin gehörte nicht unbedingt dazu. Also ich muss aber sagen, sie war auf keinesfalls schlecht. Also wir konnten schon immer zu ihr gehen, es hat dann immer ein bisschen gedauert, auch wenn es um so diese Visa-Dinge ging und so. Da musste ich schon viel Eigeninitiative auch zeigen, weil es vielleicht auch einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Aber ich bin gut mit ihr klargekommen. Es war schon immer witzig. Und wenn wir irgendwas brauchten, das kam dann mit ein paar Tagen oder Wochen Verspätung an, aber es kam an.
Okay, alles klar. Das heißt, es war ein bisschen holpriger, aber trotzdem hast du dich durchgekämpft und hast es geschafft. Und wahrscheinlich nehme ich mal an, selbst wenn jetzt vom Mentoring her das nicht ganz so optimal ist, aber man unterstützt sich wahrscheinlich auch gegenseitig mit den anderen Freiwilligen, nehme ich mal an, ne?
Ja, also die Stelle, wo ich war, ist eigentlich für sehr viele Freiwillige angelegt. Mhm. Da gibt es dann so ein Gebäude mit einem Laubengang und Zimmern, die quasi alle verbunden sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, da wäre Platz gewesen für 20, 22 Freiwillige. Okay. Wir waren dann, glaube ich, also es hat sich immer ein bisschen geändert. Die Freiwilligen kamen und gingen. Aber ich glaube, wir waren so die höchste Zahl war 9, 10. Das war halt wegen Corona.
Ja, okay.
Weil Israel nur ganz kurz aufgemacht hat für Freiwillige und Freiwilligenvisa ausgestellt hat. Aber ich hatte ganz viel Glück, weil es hat eine Deutsche noch mit mir geschafft in meiner Einsatzstelle. Mit der habe ich dann auch in einem Zimmer gelebt. Also auf ziemlich engem Raum.
Ja.
Und wir beide, wir haben da viel so zusammen gemeistert. Und ja, ich habe auch so im Krankenhaus, also zum Beispiel eine Physiotherapeutin kennengelernt, mit der ich jetzt sehr eng befreundet war. Die hat dann auch geheiratet in dem Jahr, da waren wir dann auch. Das war super, super schön. Die sprach eben Deutsch, also das war dann die Verbindung.
Perfekt. Ja, das heißt so, du bist dann doch relativ gut oder relativ schnell dann reingekommen, hast Leute kennengelernt und warst dann irgendwo angekommen so.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, ich habe total Glück. Ich habe dann auch noch andere deutsche Freiwillige kennengelernt, weil die in Tel Aviv auf einer Parkbank saßen und Deutsch gesprochen haben. Und ich war ganz aus dem Häuschen. Nach 2 Monaten habe ich nochmal Deutsch gehört, so einfach auf der Straße, ohne Zusammenhang. Und habe mir dann auch Gott sei Dank ein Herz gefasst und die angesprochen. Ich habe echt da irgendwie 5 Minuten gestanden und überlegt, gehst jetzt nochmal zurück und guckst, ob die wirklich Deutsch gesprochen haben.
Ja,
ja, und das war dann auch ein sehr schöner Kontakt.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, ich dachte immer, es wäre nur Glück gewesen, aber ich glaube, die meisten haben dann Glück, wenn sie ins Ausland gehen. Irgendwie fügt sich das immer, hatte ich das Gefühl, auch im Gespräch dann beim Rückkehrseminar mit den Freiwilligen, die woanders waren.
Okay.
Das ist schon immer irgendwie dann schlussendlich passt. Mit Menschen auch.
Ja, wenn man sich auf den Weg macht, dann kann man ja nur positive Erfahrungen machen, würde ich auch so sagen. Hast du denn so Sachen, Begegnungen oder Erfahrungen gemacht, wo du jetzt im Rückblick auch sagen würdest, das waren total besondere Momente und dafür hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dahin zu fahren?
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du uns eine oder zwei Sachen erzählen? Also fällt dir irgendwie eine Begegnung ein oder sowas?
Ja, wo du sagst, okay, ich hatte eine Begegnung, das war tatsächlich ein Patient, auch auf der Seniorenstation. Der hieß Zion.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen durfte, aber er hört es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Und der war also der hatte für mich eine total faszinierende Persönlichkeit, so ein sehr ruhiger Mensch, halt ein sehr schmaler, älterer Herr. Aber total, der hatte so eine weise Ausstrahlung für mich. Und wenn er gelächelt hat, dann ging die Sonne auf. Das war wirklich schön. Und mit dem hatte ich einen Moment, das war, wie ist denn jetzt nochmal der hebräische Begriff? Mir fällt es gerade nicht ein, aber es gibt in Israel einen Feiertag, da wird die Unabhängigkeit gefeiert, also das Ende vom Unabhängigkeitskrieg. Diese großen Feiertage, da gibt es immer in Israel so eine Sirene. Das ist die Sirene, die auch zu einem unschöneren Anlass, also wenn es Angriffe gibt, verwendet wird. Die ist halt sehr laut und eindringlich. Und da gab es im Krankenhaus dann eben auch so eine Versammlung auf dem Platz in der Mitte. Und er hat mich dann gefragt, ob ich ihn dahin begleite. Ich hatte eigentlich super viel zu tun, es war ein stressiger Tag, aber ich habe mir gedacht, ich lasse das andere einfach jetzt links liegen, weil das irgendwie für ihn sehr wichtig war, schien mir.
Ja.
Dann sind wir da hingefahren und dann hat er mir erzählt, er hat dann halt ein bisschen die Rede für mich übersetzt und ich habe neben ihm gesessen und dann hat er mir erzählt, dass er selbst gekämpft hat im Unabhängigkeitskrieg. Und er ist total emotional geworden und hat diesen Moment halt mit mir geteilt, obwohl ich mit der Nation und mit der Gesellschaft irgendwie nicht so viel zu tun hatte. Aber das war für ihn super emotional. Weil das halt noch in seiner Lebenszeit, halt als junger Mensch, hat er dafür gekämpft, dass es diesen Staat gibt, dass seine Gesellschaft da leben kann und hat dann natürlich bestimmt auch schlimme und prägende Dinge erlebt. War aber irgendwie ein ganz total positiver Mensch. Also das war so eine Begegnung.
So wie du das erzählst, kann man sich diesen Moment richtig vorstellen und auch wie du sagst, besonders, dass er dich da hat teilhaben lassen.
Ja, so mit einbezogen und so selbstverständlich irgendwie. Also.
Ja.
Und natürlich, das war irgendwie
okay. Schön. Das ist ja auch so ein bisschen was, ich meine, ich sage jetzt mal klischee-mäßig, aber dafür sind wir Deutschen jetzt ja nicht so bekannt, dass wir Menschen so in unser Leben reinlassen direkt, also vor allem, wenn wir uns noch nicht so gut kennen oder nicht verwandt sind.
Die Privatsphäre ist ein hohes Gut hier.
Absolut.
Ich musste mich da auch wieder umstellen, als ich hier war.
Aber würdest du, genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, würdest du auch sagen, dass das auch was war, was du jetzt da mitgenommen hast aus der Zeit, einfach, dass du gelernt hast, dieses Zwischenmenschliche, dass es woanders vielleicht auch nochmal anders läuft oder so und dann für dich vielleicht auch einfach ein Horizonte eröffnet wurden dadurch?
Ja, also würde ich schon sagen, ich habe natürlich hier auch irgendwie meinen Freundeskreis gehabt, wo es sehr offen ist, wo ich die Eltern kenne, wo ich gerne bei meinen Freunden zu Hause bin und wo es auch super warm ist und so. Aber das war auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Ding ist von eher südlicheren Kulturen, weil ich finde auch schon, wenn man in den Süden von Europa fährt, ist es irgendwie manchmal wärmer. Und das war eben auch, also ich habe im Krankenhaus dann eben auch die, weiß ich nicht, dieses Familiäre mitbekommen, weil die Familie war eigentlich permanent zu Besuch. Also beziehungsweise anfangs ging das gar nicht, weil es war Lockdown. Okay. Und da waren die Patienten halt alleine größtenteils. Ja. Aber als dann das Krankenhaus wieder geöffnet hat für die Familien, da hat man auch gemerkt, was für ein Riesenunterschied das ist. Und da kommen dann nicht nur die Eltern, weil man möchte ja die Privatsphäre vom Zimmernachbarn irgendwie gewährleisten, sondern da kommt die ganze Familie und es ist eigentlich immer jemand da und es wird ganz viel Essen mitgebracht. Und
okay, also das, wo man in Deutschland sich direkt vorstellen kann, dass die Beschwerdeanrufe dann losgehen, das ist da komplett Standard, alles klar, wow. Ja, ich muss auch sagen, genau, was du gerade gesagt hast, alleine schon in Südeuropa, ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, sei es jetzt in Spanien oder in Italien, wenn man da irgendwie ist, da rennen ja nachts die ganzen Kinder rennen da rum und machen Alarm und es ist immer laut und so und es stört sich aber keiner dran, es gehört einfach dazu.
Ja, auch die Größe der Familie war, also die normalen Familien waren ein bisschen größer als in Deutschland. Also okay. Hier ist ja, also in Köln zumindest oder bei meinen Freunden eher so 1, 2, 3 Kinder und da in, ja, 3, 4.
Ein paar mehr. Ja. Ja, was würdest du denn jetzt sagen, so allgemein nochmal als Resümee, was hast du da rausgezogen aus der Zeit? Kannst du das so zusammenfassen, dass du sagst, das hat's dir, also hast du vielleicht zum Beispiel den Berufswunsch, hat der sich jetzt geändert? Willst du nicht mehr in die Medien? Möchtest du jetzt doch Physiotherapeutin werden? Oder hast du einfach irgendwie gemerkt, keine Ahnung, dass es deinen Horizont erweitert hat oder so? Kannst du sowas sagen, was das jetzt für dich im Rückblick ausgemacht hat, dieses eine Jahr? Oder ist es zu früh noch?
Zu früh würde ich nicht sagen. Ich bin ja jetzt auch schon wieder fast, glaube ich, 7 Monate hier.
Okay.
6, 7. Ich finde es immer schwierig. Also ich weiß für mich, dass mich das persönlich weitergebracht hat. Oder ich weiß nicht, ich merke es auch in Gesprächen. Es gibt irgendwie immer noch was ich meinen Freunden oder meinen Eltern, so eine kleine Anekdote, die ich erzählen kann. Also ich habe einfach super viel erlebt und das ist jetzt so ein bisschen noch in mir oder trage ich jetzt in mir mit und das ist total schön. Berufswunsch oder Zukunft ist leider immer noch nicht ganz klar. Also ich möchte keine Physiotherapeutin werden, das weiß ich aber, also jetzt nicht wegen des sozialen Aspekts, so mit Menschen arbeiten, das habe ich wirklich gemerkt, ist irgendwie, mag ich gerne und kann ich auch gut, also ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber irgendwie so, das ist viel mehr leicht irgendwie mit den Menschen zu interagieren und so, obwohl das eigentlich von der Sprache, obwohl es da Barrieren gab und so. Oder auch die Lage einzuschätzen.
Ja, aber ich finde,
das hat mir in dieser Hinsicht dann auch mehr Selbstbewusstsein gegeben.
Genau, ich wollte gerade sagen, alleine schon das zu merken, selbst andere Kultur, andere Sprache und trotzdem komme ich mit den Menschen gut klar und merke, da ist irgendwie ein gutes Level, eine gute Ebene. Das alleine ist ja schon so ein, wenn man das als Learning mitnimmt, glaube ich auch, dass einer das selbstbewusster macht und man denkt, ja, wenn ich es hier geschafft habe, dann kriege ich es doch bestimmt in Europa auch hin.
Ja, genau. Dann würde ich das, glaube ich, auch so abschließen. Das habe ich mitgenommen und halt ja, auch so neue Natur sehen und so ist auch spannend. Also viel. Ja.
Ja, wie ist das bei dir, Anastasia? Würdest du jetzt schon du hast, glaube ich, bist du bei der Hälfte angekommen von deiner Zeit hier. Kannst du schon so ungefähr sagen, hast du neue Erkenntnisse bekommen oder weißt du vielleicht auch beruflich schon ein bisschen besser Bescheid? Oder kannst du dir zum Beispiel vorstellen, auch wie deine Mutter hier in Deutschland vielleicht auch ein Leben dir aufzubauen oder so? Oder was kannst du schon so ein bisschen sagen, was dir das so bringt, hier zu sein und diesen Freiwilligendienst zu machen?
Für mich, meine Freiwilligendienst jetzt ist sehr schön, sehr voll Gefühl und ich habe viele neue Leute kennengelernt. Und ich habe nicht viel Überraschung von Deutschland, weil ich habe viele Mal früher in Deutschland besucht und diese Kultur für mich ist normal, normalerweise und ich verstehe deutsche Leute sehr gut. Ich bin auch sehr pünktlich, sehr ordentlich.
Ja, sehr gut.
Ja, das ist mir gefällt sehr. Aber das Land der meiner Seele ist Spanien. Ich habe Au-pair-Programm in Spanien gemacht früher.
Ja.
Und ich verstehe, dass ist Deutschland ist das Land des Möglichkeiten. Hier ist viele Möglichkeiten für die Ausbildung, für die Arbeit. Ja, ist auch sehr wichtig für meine Zukunft. Jetzt ich entscheide noch nicht, bleibe hier oder ich gehe zurück nach Hause, aber ich möchte überlegen. Das ist eine wichtige Entscheidung in meinem Leben. Ja, und ich brauche ein bisschen Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Ja. Ich meine, du hast ja viele Möglichkeiten. Wenn du sagst Spanisch und das ist auch dein Leidenschaftsland, dann Deutschland, du hast schon Menschen hier, du kennst die Sprache. Ja. Und Russland, da hast du ja, sage ich mal, da stehen dir ja viele Türen offen und genau. Dann guckst du mit der Zeit was.
Auf jeden Fall ist gute Erfahrung für mich und für mein Leben und ich denke für meine Zukunft auch.
Ja. Ich würde jetzt nochmal Clara gerne fragen wollen, und zwar, wenn jetzt jemand das hier hört und sagt, ich hätte da eigentlich auch Lust darauf, ins Ausland zu gehen, was sind denn so Tipps, die du geben kannst?
Also erstmal bewerben.
Wo bewerben?
Ganz wichtig. Also ich hatte damals, also wenn man Kölner ist oder im Kölner Umland lebt, kann man sich bei der KFA bewerben.
Kölner Freiwilligenagentur, genau.
Genau, wo wir, glaube ich, alle herkommen. ich hatte mich aber auch bei anderen Organisationen beworben, da gibt es ganz viel. Ja. Das Deutsche Rote Kreuz macht das zum Beispiel auch. Die KFA ist ja, wie eben schon erwähnt, eher klein und schwieriger zu finden, vor allem, wenn man es jetzt einfach bei Google eingibt. Ist aber wirklich empfehlenswert. Also ich habe das schon auch gemerkt im Bewerbungsprozess, dass das kleiner ist und familiärer und so. Das merkt man schon am Aufzug von den Zoom-Meetings und so. Genau, und dann, also ich hatte mich ja dann beworben und dann kam eine relativ lange Zeit, wo ich so eigentlich beiseite gelegt hatte, weil ich hatte meine Stelle und dann kam Abi und das Leben halt dazwischen und der Alltag. Ja, und dann gibt es natürlich diesen ganzen Papierkram, den man erledigen muss. Da auch frühzeitig anfangen, gerade wenn man jetzt nicht in Europa ist, dann ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil man dann eventuell in die Botschaft muss und so.
Ja.
Da würde ich echt dann gucken, dass ich das, dass man das gut timet, weil das wäre blöd, wenn es am Ende daran nicht daran scheitert, aber da hilft die Organisation.
Ja.
Und dann kann man leider so mental, man muss sich einfach drauf einlassen. Also mir hat der Gedanke geholfen, das haben ja meine Eltern auch immer wieder gesagt, so, wenn es gar nicht klappt und du ganz verloren bist und dich nicht wohlfühlst, dann kannst du immer nach Hause kommen. Das ist irgendwie, also es ist ja nicht, man fliegt hin und ist dann da und wenn die Welt untergeht, dann kommt man nicht mehr raus. Also mit Corona war das natürlich dann teilweise auch ein bisschen so, aber das lassen wir jetzt hoffentlich auch.
Hoffentlich lassen wir es hinter uns. Genau, ja, perfekt. Ja, das klingt doch sehr gut. Also man sollte da optimistisch rangehen, höre ich da raus, und einfach sich freuen auf neue Erfahrungen. Und wenn es eben nicht so ist, also wenn irgendwas schief läuft, dann steigt man in den Flieger und kommt zurück und dann war es trotzdem eine Erfahrung.
Genau,
ja. Aber wenn ich euch hier so sehe, dann muss ich ja sagen, ihr seht alle sehr zufrieden aus. Ihr habt, glaube ich, alle eher positive Erfahrungen gemacht oder macht noch positive Erfahrungen. Das freut mich sehr. Und vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr mit mir gesprochen habt und ein bisschen geteilt habt aus euren Erfahrungen. Und ich würde ein paar Sachen noch in die Shownotes reinpacken, also ein paar Links. Und ich freue mich auf jeden Fall auch über Feedback zu dieser Folge. Also wenn das jemand hört und Fragen hat oder so, schreibt gerne eine E-Mail. Und ja, dann danke, dass ihr da wart, wie gesagt. Und bis bald, ehrenamtlich Grüße, euer Friedemann.
Danke auch.